Guten Morgen benannt. Der Herr ist auferstanden. Das Grab ist leer. Der Predigttext zum heutigen Festtagsgottesdienst stammt aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 20, der Kern mindestens, von 1 bis 8. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Nun, in den etwa 34 Jahren seit meiner Bekehrung habe ich vermutlich so um die 25 Ostersonntagspredigten gehört. Und die meisten haben sich um diese Verse, manche aus Matthäus, manche aus Markus, manche aus Lukas, aber eben, das ist eben das Thema vom Sonntag, vom Ostersonntagsgottesdienst. Und es ist interessant, dass ich jedes Mal einfach andere Aspekte erkannt habe, aus diesen doch wenigen Versen heraus. Und ja, ich freue mich, wenn es euch ähnlich geht, dass ich heute nicht einfach die 26. Predigt habe, sondern auch wieder Gelegenheit habe, euch neue Aspekte über das bekannte Geschehen weiterzugeben. Jesus hat alles unter Kontrolle. So der Titel der heutigen Predigt. Und ich möchte euch anhand des chronologischen Ablaufs von Jesu Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung zeigen, dass Jesus nichts dem Zufall überließ, sondern zu jeder Zeit alles unter Kontrolle hatte. Entlang von Matthäus 21, 1 bis 11, also das ist Einzug in Jerusalem, über Johannes 19, 31, Jesu Tod am Kreuz, bis 20, 8, dass Johannes sieht und glaubt. Ich möchte euch das aufzeigen. Und den Bibeltext Johannes 19:31 bis 20:08, Kern der Predigt, das habe ich euch auf einem Handzettel ausgedruckt. Nicht, dass ihr das sklavisch nachlesen müsst, aber es ist vielleicht einfacher. Jesu Einzug in Jerusalem. Dieser Anlass wird unter anderem in Matthäus 21, 1 bis 11 ausführlich geschildert, und ich setze diesen Text als wohlbekannt voraus. Übrigens auch die Begriffe, die ich verwende, ich meine Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, das sind Begriffe, die sind nicht aus der Bibel. Das stammt aus dem frühen Christentum, aus Althochdeutsch, wo das Wort Kar bedeutet nämlich Angst, Sorge, nicht? Daher kommt das, also das ist nicht aus der Bibel. Aber dennoch, wir wissen, wir können uns orientieren an diesen Begriffen. Der Palmsonntag ist der Beginn der Festwoche, die über Gründonnerstag und Karfreitag zum Ostersonntag führt. Warum wurde Jesus gekreuzigt? War das die herrschende Klasse, unter anderem die Pharisäer, die einen unbequemen Kritiker loswerden wollten? War es ein Justizmord? Oder war Jesus einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Der Palmsonntag, der zeigt, dass es schockierend anders war. Jesus hatte offensichtlich seinen schrecklichen Tod sorgfältig geplant und provoziert. Jesus hat alles unter Kontrolle. Sonntag, dem ersten Tag der Festwoche, stand nun die Jesus-Schar vor Jerusalem. Eine Menge junge Männer und ein Anführer. Also schon das war ja hochverdächtig. Jesus hätte einfach zu Fuß, wie er gekommen war, mit vielen anderen Pilgern durch das Stadttor gehen können. Jesus hätte wohl unbehelligt vor dem Tempel ein Opfer bestellen können und dann bei Verwandten Unterkunft suchen, wie das alle Pilger taten. Aber nein, nein. Was macht Jesus? Er besorgt sich eine Eselin, leiht diesen Esel aus für eine kurze Zeit. Und wenn wir das ganze Neue Testament durchlesen, dann finden wir, Jesus ist nie geritten, nur an diesem Palmsonntag. Aber warum reitet Jesus nun plötzlich zum Einzug in Jerusalem? Der Evangelist Matthäus sagt uns ganz genau, warum. Im Propheten Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, steht: Tochter Zion, also Jerusalem, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Frieden bringt er und reitet auf einer Eselin. Jeder Jude kannte das Wort und insbesondere natürlich die Schriftgelehrten. Der König kommt zu dir. Also wer Jesus einreiten sah auf dem Esel über eine Straße voller Zweige und Blumen durch eine Gasse von jubelnden Juden, jeder wusste sofort ohne Zweifel, was das bedeutet. Die Sicherheitskräfte, die waren zuerst überrumpelt, sie griffen nicht sofort ein. Jesus konnte mit seinen Leuten zum Tempel ziehen und was macht er dort? Er reißt die Kioske ein. Er befreit die Opfertauben und er fegt den Bankiers ihr Wechselgeld auf den Boden. Jesus konnte dann zwar untertauchen, aber die Verhaftungsmaschinerie, die lief. Jesus sah seinen Auftrag in Jerusalem darin, dass er am Passafest gekreuzigt wird. Jesus sagt in Matthäus 20, 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus kontrolliert sein Leiden und Sterben. Die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus, seine Verhaftung, Verurteilung, Folter und Kreuzigung will ich hier als Thema einer Karfreitagpredigt ausklammern. Jesus hat sein Leiden und Sterben selbst gesteuert. Er war nicht nur Herr über sein Leben, sondern auch Herr in seinem Tod. Sein gewaltiger Ruf, es ist vollbracht, zeigt, dass er alles, was Gott in seinem Ratschluss vorgesehen hat, eines nach dem anderen erfüllt hat. In Johannes 19, heißt es immer wieder, auf das die Schrift erfüllt würde. Und wenn wir in Johannes 19, Vers 30 lesen, er neigte sein Haupt und übergab den Geist, dann sehen wir, dass sein Sohn, dass sein Tod nicht einfach so über ihn gekommen war, sondern dass Jesus im vollen Bewusstsein durch die Kraft seines eigenen Willens, seinen Geist, sein Leben dem Vater übergeben hat. Und somit selbst das Wie und das Wann seines Todes bestimmte. Jesus starb am Kreuz zwar als Mensch, der nicht fähig zur Sünde war, der unsere Sünden auf sich geladen hat, denn nur seine Sündlosigkeit gab diese Möglichkeit, denn wenn Jesus selbst gesündigt hätte, dann hätte er für seine Sünden sterben müssen. Jesus starb für unsere Sünden, für unsere Erlösung, für unsere Sünden am Kreuz, aber er war dennoch Gott, Gottes Sohn. Innerhalb von 24 Stunden der Geißelungs- und Kreuzigungstortur erfüllte Jesus 28 prophetische Voraussagen aus dem Alten Testament, wortwörtlich. Also kein Wunder, dass es ist der Hauptgrund, warum Johannes sein Evangelium schrieb. Und er sagt das auch in Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und vor diesem Hintergrund erhalten die Worte Jesu in Johannes 10, 18 eine äußerst starke Bedeutung. Niemand nimmt mein Leben von mir, sagt Jesus, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Ja, welcher Tote hat Macht, sich sein Leben wiederzunehmen? Es gibt nur einen und das ist Jesus Christus. Er war der Meister seines eigenen Todes. Jesus kontrolliert den Umgang mit seinem Leichnam. Also Jesus kontrolliert nicht nur seinen Tod, sondern kontrolliert auch den Umgang mit seinem Leichnam. Und das passt gut auf. Es heißt in Johannes 19, 31, 32, also auf dem Handzettel habt ihr eben Abkreuzigung Jesu, Johannes 19 und dann Johannes 20, den Vorgang bei seiner Auferstehung. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Echt wahr? Also, es war ja nicht nur ein Sabbat, sondern es war ja das Pessachfest. Im Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Also, nicht nur ein Sabbat, aber bereits die Regeln über den Sabbat sagen, dass Gekreuzigte nicht über den Sabbat am Kreuz hängen dürfen. Sie müssen herabgenommen werden, und zwar tot herabgenommen werden. Nach den Berichten in den Evangelien begann die Kreuzigung in der dritten Stunde. Wenn wir wissen, dass die Tageszeitrechnung mit 6 Uhr am Morgen als nullte Stunde begann, heißt also Kreuzigung in der dritten Stunde, das war am Morgen um 9 Uhr. Wir erinnern uns, am Gründonnerstag, also so nennen wir das, wurde Jesus gefangen genommen in der Nacht. Man verhörte ihn, man geißelte ihn. Am Freitag dann wurde Jesus frühmorgens nach Golgatha gebracht, wo die Soldaten um etwa 9 Uhr begannen, ihn zu kreuzigen. Von der sechsten Stunde an, also 12 Uhr Mittag kam eine Finsternis über das ganze Land, die bis zur 9. Stunde dauerte, bis um 15 Uhr. Und das war genau der Zeitpunkt, als Jesus seinen Geist aufgab. Matthäus 27, 46. Jesus starb also am Freitagnachmittag um circa 15 Uhr. Um diese Zeit zerriss auch der Vorhang im Tempel. In demselben Moment bebte die Erde, Tote standen auf und erschienen den Menschen. Aber wann begann der Sabbat? Der Sabbat, an dem nach jüdischem Gesetz keine Arbeit mehr verrichtet werden darf. Der Sabbat beginnt am Freitagabend. Nach Einbruch der Dunkelheit, also üblicherweise spätestens etwa um 18 Uhr. Von Jesu Tod bis zum Beginn des Sabbats und in diesem Fall zugleich des Passachs waren demnach etwa maximal 3 Stunden. Was musste nach den Gesetzen Moses dringend vermieden werden? Nämlich, dass die Gekreuzigten über den Sabbat am Kreuz hängen blieben. Also vor 18 Uhr abgenommen werden. Da musste schnell gehandelt werden. Und vor diesem Hintergrund noch einmal die Worte des Johannes, weil es aber Rüsttag war, der Freitag vor dem Sabbat, und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Wozu sollten ihnen die Beine gebrochen werden? Nun, damit die Gekreuzigten noch vor Sonnenuntergang starben. Das Beinbrechen, das war so eine Art Nachhilfe, damit der Tod schneller eintrat. Sonst hätte man ja die Gekreuzigten nicht abnehmen dürfen. Also keine Details. Es ist einfach, wenn die Beine gebrochen sind, dann können sich die Gekreuzigten nicht mehr abstemmen auf diesem kleinen Podestli. Dann sackt der Körper zusammen und erstickt. Nachdem die Beine der Mitgekreuzigten zerschmettert waren, kamen die Soldaten zu Jesus. Und was geschieht? Johannes 19, 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Jesus war also schon vor den beiden zu seiner Linken und Rechten gestorben. Nicht wahr, der Heiland, der war kein einziges Mal krank. Gut, wir wissen, ja, vielleicht eine Erkältung, ich weiß es nicht. Gibt ja eine Periode zwischen dem 12., 13. Lebensjahr und dem 30. Aber eben, kein Bacillus, kein Virus, keine Bakterien haben ihn jemals geschwächt, sagt uns der Hebräerbrief. Das ist nicht nur eine Vermutung. Also von seiner körperlichen Konstitution her hätte Jesus die Diebe an seiner Seite lange überleben können. Die Begründung, warum er dennoch vor ihnen starb, liegt woanders. Es lag an Gottes Zeitplan und an Christi eigener Agenda. Er wollte früher sterben und übergab, wie wir gelesen haben, bereits um 15 Uhr seinen Geist in die Hände des Vaters. Ob die beiden Verbrecher überhaupt bis 18 Uhr gestorben wären, das steht nicht fest. Gekreuzigte haben manchmal tagelang lebend am Kreuz gehangen, aber eben nicht am Rüsttag. Man hat ihnen die Beine zerschmettert. Jesus war also ungewöhnlich früh gestorben und darum berichtet uns Markus, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Markus 15, 44. Aber warum starb Jesus schon so früh? Weil ihm nicht die Beine gebrochen werden sollten. Weil das prophetische Wort in Erfüllung gehen sollte. König David berichtete unter der Kraft des Heiligen Geistes Jahrhunderte oder tausend Jahre vorher im Psalm 34, Vers 21, er bewahrte ihm alle Gebeine, dass nicht eines zerbrochen werde. Wir haben auch gelernt, wir hatten hier vor 3 Tagen ein Passafest, ich war nicht dabei, ein Passafest. Und wir haben gelernt, wie die Juden mit dem Passalam umgehen sollten. Da heißt es im Mose, 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 46, man soll es verzehren, aber keinen Knochen an ihm zerbrechen. Also da haben wir wieder diese Typologie auf Christus, nicht? Das Passalam, aber kein Knochen soll an ihm zerbrochen werden. Und weil er das wahre Passalam ist, wurde kein Knochen an ihm zerbrochen. Hier sehen wir wiederum, wie genau, haargenau, nach Gottes prophetischer Vorsehung alles abläuft. Jesus stirbt, bevor die Soldaten kommen. Und was tun sie? Johannes 19, 34, einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und wiederum schreibt Johannes, denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und mit seiner Durchbohrung war belegt, dass Jesus wirklich tot gewesen ist. Nicht wahr? Es gibt Leute, die meinen, Jesus hätte nur eine schwere Ohnmacht gehabt oder wäre nur scheintot gewesen. Aber hier wird berichtet, dass die Soldaten einen Speer tief in seine Seite gestochen haben und unzweifelhaft feststellten, dass Jesus Leib definitiv tot war. Und um jedes Missverständnis auszuschließen, fügt Johannes die Worte bei, im Vers 35, der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Wir müssen uns bewusst sein, sind praktisch alle Jünger von Jesus, die sind geflüchtet, die waren weg, oder? Es gab nur sehr wenige Personen unter dem Kreuz und ich glaube, es war der einzige Jünger Jesu, nämlich der Johannes. Nicht? Der bezeugt das, der war dabei, der hat das gesehen. Damit auch ihr glaubt, schreibt er. Was sollen wir? Was dürfen wir glauben? Wir dürfen glauben, dass Christi Leib wirklich tot war, aber dass er uns aus der anderen Welt heraus genau bestimmt, was mit seinem Leichnam geschieht. Jesus gibt seinen Geist um 15 Uhr in die Hände des Vaters. Ihr merkt, dass ich Mathematikdozent bin, also für mich sind so Zahlen sehr wichtig. Also sagen wir genau, circa 15 Uhr. Bevor die Mitgekreuzigten sterben, damit die Soldaten ihm nicht die Beine zerschlagen, sondern vor aller Welt mit dem Speer seinen Tod bestätigen. Jesu Leib ist tot. Er regiert über die ganze Heilsgeschichte und hat alles unter Kontrolle. Und wenn ihr jetzt denkt, aha, ja, damals, vor über 2000 Jahren, nicht? Jesus hatte alles unter Kontrolle, das wollen wir gern glauben, dann vergesst nicht die Botschaft für euch selber mitzunehmen. Die Botschaft nämlich, er hat alles unter Kontrolle, nämlich auch dein Leben und deine Details in dem Leben. Es ist Gottes Sohn im Leben und im Tod. Gepriesen sei sein Name. Jesus kontrolliert seine Beerdigung. Und jetzt sehen wir, wie Jesus auch noch seine Beerdigung in der Hand hat. Jesus regiert über alles Geschehen. Christus war dem Fleisch nach gestorben, aber dem Geist nach lebendig. Und jetzt galt es weiterhin Gottes Wort zu erfüllen. Gottes prophetisches Wort, da steht in Jesaja 53 eine kristallklare Prophetie über die Beerdigung des Heilands. Jesaja 53, 9. Und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Genauso kam es. Vers 38 lesen wir, danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesus war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Er bat den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Und da kam er und nahm Jesu Leib herab. Also dieser Josef von Arimathea, das war nicht eben irgendeiner, sondern das war einer der Schriftgelehrten, einer der höchsten Schriftgelehrten. Er gehörte dem sogenannten Sanhedrin an. Der bestand aus 70 Ältesten aus ganz Israel. Er war ein hoher und tatsächlich, wie es im Wort steht, ein reicher Mann. Matthäus schreibt von ihm, am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef, also Josef, und war auch ein Jünger Jesu. Und der nahm den Leib des Herrn herab. Also zu Lebzeiten von Jesu bekannte er sich nicht zu ihm. Aber als er tot war, da stand er auf für Jesus, während die anderen Jünger fast alle geflohen waren. Hier sehen wir, wie Gott in seiner Souveränität wirkt. Jesus brauchte ein Grab. Und zwar nach dem prophetischen Wort ein ganz besonderes. Und was tut Christus? Er bewegt durch den Heiligen Geist das Herz eines Feiglings. Markus schreibt, er wagte es, eben der Josef von Arimathea, der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Kinder, das war ein großes Risiko. Ein großes Risiko. Josef hätte für so ein Verlangen auch schwer bestraft werden können. Aber er wagte es. Und so verwandelt Gott Menschen. Schlagen wir wieder die Brücke zu heute. Also das kann er auch mit dir tun. Es gibt in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kunst und Sport manch angesehene Leute, die im Geheimen Jünger Jesu sind. Aber die fürchten nicht die Juden, sondern die Medien. Sie fürchten um ihre Karriere. Sie fürchten um ihr Ansehen. Jesus braucht für seinen Leichnam ein Grab. Was lesen wir? Johannes 19, 41, 42. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Also ein jungfräuliches Grab so. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Also nahe von den Reichen, alle Prophetien erfüllt. So ist Gott. Er sorgt für ein neues, ungebrauchtes Grab. Und was noch wichtiger war, das Grab lag ganz in der Nähe vom Kreuzigungsort. Wenn es nämlich weit weg gewesen wäre, dann hätten sie möglicherweise eine lange Tour mit dem Leib Christi machen müssen. Und sie hätten den Heiland nicht mehr vor Sonnenuntergang beerdigen können. Und somit hätte sich auch ein anderes prophetisches Wort nicht erfüllen können. Denn dann wären es nämlich nicht der dritte Tag gewesen, der Sonntag, wie wir ihn feiern, bis zur Auferstehung. Das ist der erste Tag der jüdischen Woche. Also darum musste das Grab in der Nähe sein, nur ein paar Schritte weit, und es war da. Jesus regelte mit seinem Vater und dem Heiligen Geist aus der jenseitigen Welt seine Bestattung. Seines eigenen Leibes, und das passt alles wie ein Sudoku, wie ein Puzzle zusammen. Aber so ist es eben auch in unserem Leben. Gott hat für alles vorgesorgt, auch für deine letzten Tage. Gott kennt das ausgefüllte Sudoku. Wir sehen nur Fragmente davon. Viele machen sich Sorgen. Werde ich ins Pflegeheim kommen? Werde ich dement? Wie wird mein Sterben sein? Mach dir keine Sorgen. So wie das gesamte Kreuzesgeschehen ein einziges Meisterstück Gottes ist, so ist auch dein ganzes Leben ein Meisterstück, ein Kunstwerk des Allerhöchsten. Und alles hat einen Sinn, alles passt zusammen, auch wenn wir es im jeweiligen Moment nicht erkennen können. Ich möchte Christen wie uns, Mut machen, zu wagen, dem Heiland auch nicht nur Kleingeld zu geben. Josef von Arimathea gab dem Heiland ein teures Grab. Es war ein Familiengrab, nicht? Mit einigen Höhlen. Er dachte natürlich, das wäre für immer, als er das Jesus gab. Nicht wahr? Er opferte es ganz und ahnte nicht, dass er nach 3 Tagen sein Grab wiederbekommen wird. Ich sag dir, du wirst staunen. Gib dem Herrn, aber ehe du dich versiehst, braucht der Heiland deine Gabe nicht mehr und du erhältst sie zurück. Das ist ein wunderbares Bild. Und da ist ja noch ein anderer interessanter Mann. Wir lesen, nicht, es geht Schlag auf Schlag, wir lesen im Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Also ich denke 45 bis 50 Kilo. Also dieser Nikodemus, nicht, der mit Jesus lang diskutiert hat, wo Jesus ihm gesagt hat, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Und er hat dann ganz weltlich hat er gesagt, ja, was muss ich wieder in den Leib meiner Mutter hinein, damit ich von Neuem geboren werden kann. Also er hat das nicht verstanden zuerst. Aber Nikodemus war ein ganz hoher, wohl einer der bekanntesten Theologen in Israel. Jesus hat eine ganze Nacht mit ihm im Gespräch verbracht. Diese Nacht hat Nikodemus nie mehr vergessen und er erlebte kurze Zeit später in der Tat seine Wiedergeburt und wurde ein Jünger Jesu, aber heimlich. Da waren sie also, unsere beiden Helden, nicht? Der Josef von Arimathea und Nikodemus, die Lehrer Nummer 1 in Israel. Sie schätzten Jesus, sie glaubten an ihn, aber sie schwiegen, als er gekreuzigt wurde. Und was macht Gott mit diesen Feiglingen? Verwirft er sie? Nein, er vergibt ihnen und gebraucht sie. Sind nicht auch wir manchmal wie stumme Fische, die kein Wort für Jesus über die Lippen bringen, ihn aber tief im Herzen lieben? Keine Frage. Brennt nicht euer Herz? Wollt ihr euch doch frei zu Christus bekennen? Jesus will euch noch wunderbar gebrauchen. Mir geht es da nicht viel besser als euch. Nicht? Ich nehme auch beim Treffen vor, ja, dem erzähle ich es aber von Jesus. Und dann geht das Gespräch irgendwo hin und wenn man dann nach Hause geht, dann sagt man, ach, eigentlich wollte ich ja ein Zeugnis geben. Nicht? Wollte ein Zeugnis geben und den oder die andere für Jesus gewinnen. Aber die Gelegenheit ist vorbei und das tut mir weh und euch hoffentlich auch. Jesus kontrolliert seine Auferstehung. Und nun kommt der Höhepunkt. In unserem Kerntext heute, wir lesen in Johannes 20, Vers 1 und 2, am ersten Tag der Woche aber, Sonntag, kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, eben das ist der Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das Grab war leer. Maria Magdalena war darüber sehr bestürzt und wir können nur ahnen, was ihr bei dem angesichts des leeren Grabes durch den Kopf gegangen sein mag. Dachte sie an Grabräuber? Meinte sie, dass Plünderer am Werk gewesen waren? Oder hatten die Hohepriester und die Römer Jesus weggeschafft, um alle Spuren an ihm zu beseitigen? Waren vielleicht andere aus dem Kreis der Jünger ihnen zuvorgekommen und hatten etwas veranlasst, wovon sie nichts wussten? Das Grab war in der Tat leer, aber es gab nur einen Grund dafür. Jesus Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und Maria Magdalena war die Erste, die das erfasste und begeistert verbreitete. Das ist die Wahrheit. Auch wenn die hohen Priester alles taten, um Jesus im Grab zu halten. Denn sie hatten im Gegensatz zu den Jüngern genau verstanden, was hier abläuft. Nicht die Jünger, das waren Fischer. Fischer, die mit Jesus gelebt haben, die sein Wort gehört haben. Wir sehen an vielen Orten, doch sie glaubten noch nicht an ihn. Nicht wahr? Und auch wenn wir lesen, dass der Johannes, nicht wahr, am Schluss im Vers 8 sagt, und er sah und glaubte. Nicht? Das heißt ja, dass er vorher noch nicht so geglaubt hat. Aber die Schriftgelehrten, die wussten das alles, die kannten diese Prophetien sehr, sehr gut. Und wenn wir, ich habe die Ehre gehabt, hier vor 3 Wochen oder 4 Wochen eine Predigt zu halten über Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einige mögen sich noch daran erinnern. Nicht die Situation, da war Fußwaschung, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Jesus erzählt den Jüngern, also der Judas war nicht mehr dabei, also seinen 11 Jüngern, erzählt er, dass er zum Vater geht, dass er die Wohnungen vorbereitet und dass er es nicht erwarten kann, dass er die Jünger dann zum Vater im Himmel bringt. Nicht? Und so gegen Ende sagt er dann, also meine Lieben, ihr wisst ja jetzt, wo ich hingehe. Und den Weg dorthin kennt ihr auch. Ja, und dann kommt die berühmte Frage vom Thomas, nicht? Diesen berühmten Thomas. Und der sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg dorthin finden? Und ich dichte jetzt Jesus einen Gedanken an. Und der Gedanke könnte sein, hey Thomas, hast du noch nichts verstanden? Hast du noch immer nichts verstanden? Hat er nicht gesagt, nicht? Steht dann nicht in der Bibel. Aber Jesus antwortet dem Thomas und sagt, Thomas, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sehen hier den Kenntnis- und Glaubensstand der Jünger. Aber die Schriftgelehrten, die wissen alles. Nicht wahr? Die Schriftgelehrten, die hatten natürlich sein Leid und Sterben auch also mitbekommen. Und sie mussten ja ganz sicher sein, dass ihr Ziel, nämlich die Vernichtung von Jesu, erreicht würde. Zusammen mit den Pharisäern kamen sie zu Pilatus und forderten weitere Maßnahmen. Also das war dann Der Pilatus hat zugestimmt, dass der Josef Jesu abnimmt, nicht wahr, das einbalsamiert und so weiter. Aber jetzt kommen die Pharisäer noch zu Pilatus und fordern weitere Maßnahmen. Und Pilatus lässt sich erneut erweichen und befiehlt schwer bewaffneten Soldaten, das Grab zu bewachen. Und obendrein ließ er das mit einem tonnenschweren Stein versiegelte Grab noch verschließen. Also ich nehme an, mit irgendeinem Mörtel oder was auch immer. Und natürlich die Gewissheit, wer will sich mit Rom anlegen? Es sind römische Soldaten, die das bewachen. Nicht? Wer wollte es wagen, Rom anzutasten? Vergleiche Matthäus 27, 22 bis 66. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich lese Verse 6 und 7. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein. Und was sieht er? Die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das ist interessant. Also die Leinentücher, die waren nicht kreuz und quer über den Boden verteilt, sie waren hingelegt. Sehen wir auch im Kreuzweg, wo Gott die erwähnt hat, draußen. Da sieht man auch das Grab, nicht wahr, mit sauber hingelegten Tüchern. Die Tücher für die Arme, die Beine, den Leib und das Schweißtuch für das Haupt extra zusammengewickelt. Das sieht nicht danach aus, als ob Diebe da gewesen wären. Also die hätten den Leichnam mitsamt den Tüchern mitgenommen. Und wenn sie ihn ohne Tücher hätten haben wollen, dann hätten sie nicht, gewiss nicht, wie eine ordentliche Hausfrau diese Tücher feinsäuberlich zusammengelegt. Warum beschreibt Johannes das alles so genau? Weil sich darin eine klare Botschaft offenbart. Die Tücher sprechen eine klare Sprache. Da ist keine Hektik, da ist kein Kampf. Es war Jesus selbst, der mit eigener Hand die Leintücher in Ruhe geordnet hat, denn er wollte sein Grab aufgeräumt verlassen und es dem Josef von Arimathäa ordentlich wieder zurückgeben. Die Auferstehung Jesu war nicht bloß eine Wiederbelebung eines toten Körpers, wie zum Beispiel Lazarus. Lazarus war wirklich tot. Ihr kennt die Geschichte. Jesus ist nicht sofort zu ihm gelaufen, um den schwerkranken, sterbenden Lazarus zu retten, sondern Jesus hat ja gewartet. 3 Tage nach jüdischer Auffassung, so lang muss einer leblos sein und dann ist er wirklich tot. Nein, Jesus erweckte den wirklich toten Lazarus, aber der musste dann dennoch sterben. Nein, Jesu Auferstehung war ein göttlicher Akt und eine schöpferische Erneuerung des Leibes Jesu in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib. Seine Mission war erfüllt und die Herrlichkeit des Himmels erwartete den Sohn Gottes zurück auf dem Thron. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er den Weg für uns zum Vater geebnet. Wie lauteten doch die Worte von Jesus? Ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Es war Christus selbst, der sich am Ostermorgen in der Einheit mit Gott, dem Vater, sein Leben wiedergab. Ja, Jesus kontrollierte nicht nur sein Sterben und seine Beerdigung, sondern auch seine Auferstehung. Er ist Gott und hatte alles in seiner Hand. Wie herrlich ist das? Das Grab Jesu ist leer, denn er ist bei den Lebenden und sitzt zur Rechten des Vaters inmitten der himmlischen Heerscharen und wartet darauf, als König der Könige wiederzukommen. Diesen König, den sollen wir anbeten. Ihm sollen wir alle Ehre geben und ihm danken, dass er das alles, also den Opfertod, die Auferstehung für uns getan hat. Stellt euch vor, was Petrus davor fand. Ein leeres Grab, ein abwesender Christus, sauber gelegte Grabtücher, ein Kopftuch, welches extra gefaltet daneben liegt und ein weggerollter Stein. Ich meine, wenn er das sieht, das alles ruft doch nach Auferstehung, Auferstehung, Auferstehung. Und darum schreibt Johannes weiter, da ging auch der andere Jünger, also er, der zuerst zum Grab gekommen war, hinein und sah und glaubte. Als Johannes sich das alles ansah, konnte er nur staunen und glauben. Ich möchte euch Mut machen. Überflieg nicht die Bibel. Ich musste mich sehr tief eingraben in das Wort, um diese Zusammenhänge herauszuarbeiten. Aber sie stehen alle so in der Bibel. Und überflieg nicht die Bibel, betrachte auch das Detail und du wirst dich wundern, wie Gott alles in jeder Einzelheit seine Heilsgeschichte vorbereitete, durchgeführt und erfüllt hat. Und so soll es auch mit dir geschehen. Setze dein Vertrauen auf Christus. Denn das hast du heute gelernt. Er hat nicht nur sein Sterben, seine Beerdigung und seine Auferstehung in der Hand, sondern er hat auch dein ganzes Leben in seiner Hand. Darum brauchst du dich nicht zu fürchten. Jesus hat alles unter Kontrolle. Wir feiern Ostern. Wir freuen uns über die Auferstehung unseres Herrn und auch darüber, was die Auferstehungskraft in uns bewirkt, in uns bewirken kann, wenn wir sein Wort annehmen. Diese Auferstehungskraft verändert Menschen und Situationen. Diese Kraft weckt auch heute noch Tote auf, also geistlich tote Menschen, die in Sünde und Schuld verstrickt sind, deren Leben ohne Hoffnung ist, die keine Zukunft mehr haben. Durch die Gnade Gottes, sola fidem. Bekommen wir ein neues Leben geschenkt. So erleben wir die Auferstehung hautnah an uns selbst. Die Bibel beschreibt, dass der Gläubige eins mit Jesus ist und damit in die Auferstehung von Christus hineingenommen wird, zu einem neuen Leben aus Gott. Wir leben mit Christus und wir haben, obwohl wir zur Sünde fähig sind, nichts mehr mit der Sünde zu schaffen. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was oben ist, wo Christus sitzt, sitzen zur Rechten Gottes. Also, mit meinen Worten, orientiert euch nach oben. Und weil Jesus auferstanden ist, deshalb haben wir Hoffnung bis in Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir beten gemeinsam das Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen.